Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wörtlich heißt es eigentlich, der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts. Der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts. Da habe ich so gedacht, dann höre ich, wenn der Herr doch mein Herr ist, warum habe ich dann Mangel? Wenn der Herr doch mein Hirte ist, wieso bin ich denn nicht auf einer grünen Aue? Also so würde unser Psalm aussehen. Gott auf der Anklagebank, habe ich gedacht. Wenn der Herr doch mein Arzt ist, der gute Hirte mein Arzt ist, wieso bin ich dann krank? Wenn. Ich habe nur gedacht, was hätten wir geschrieben? Was hätte ich geschrieben? Jetzt, nachdem ich ja weiß, was ich euch sagen will und nachdem, was ich ja auch selber erlebe, wüsste ich natürlich jetzt auch schon, was ich schreiben müsste. Aber wenn ich vielleicht viele Jahre zurückdenke, hätte mein Text vielleicht ähnlich ausgesehen wie der, den ich so oft höre. Der Herr ist mein Hirte. Die Frage ist ja auch dabei, wer ist denn überhaupt dieser Hirte? Also wir stellen uns jetzt ganz einfach mal da jemand vor mit einem Hirtenstab und mit einem Mantel und mit einem Hut und drumherum mittendrin so ein Hirte. Aber wenn du das Alte Testament liest, in großen Zügen siehst du immer die Parallelen im Neuen Testament. Der Herr ist mein Hirte, Psalm 23, Vers 1. Und wenn du dann schaust, Johannes Kapitel 10, Vers 11, da sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Ich bin derjenige. David spricht von Jesus. Ich bin der gute Hirte. Johannes 10, Vers 11, Johannes 10, Vers 14. Ich bin der gute Hirte, sagt er wieder. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Also er sagt, ich bin der gute Hirte. Im Griechischen ist es eigentlich ich bin. Ego, emi. Ich bin. Und darüber haben sich ja die Juden immer fürchterlich aufgeregt, weil er die Jahwe-Formel benutzt. Als Gott den Mose berief und nach Ägypten schickte, dann sagt Mose, sie werden mir nicht glauben. Was soll ich denn sagen, wenn sie mich fragen, wer hat dich überhaupt geschickt? Dann sagt der Herr zu Mose, sage ihnen, ich bin, ego eimi, hat dich geschickt. Und diese Formel benutzt Jesus. Ich bin, ego eimi, ich bin. Und sie regen sich ja jedes Mal auf, wenn er dieses Statement abgibt. Ich bin der gute Weinstock. Oder der Weinstock für euch. Ich bin der Weinstock. So. Ich bin der gute Hirte, Vers 14, und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich. Stimmt das? Ich bin der gute Hirte, ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich. Beachte, er sagt nicht, ich bin der gute Hirte, ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen himmlische Theologie. Nein, er sagt, ich bin der gute Hirte, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Die kennen nicht nur einen toten Buchstaben, die kennen mich. Die kennen mich, eine Person, sagt Jesus. Und ich wünsche dir, ich wünsche uns heute Abend, dass wir so eine Offenbarung von Jesus kriegen, dass du Jesus erkennst. Weil du bist in diese Welt hineingekommen, geboren, in diese Welt hineingeboren. Nur zu einem Zweck, mit Gott zu leben. Und das für immer und ewig. Und das im Erfülltsein deines Lebens an Geist, Seele und Leib. Ich bin der gute Hirte, ich kenne die Meinen, ich kenne sie, sagt Jesus. Wenn wir weiter unten schauen, Johannes 8, Vers 28, 27, 28, 29, dann sagt er, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, sagt er dann am Schluss dieses Kapitel 10. Und niemand wird die, die zu mir gehören, aus der Hand meines Vaters reißen. Niemand. Niemand ist für mich niemand. Also gibt es nur eine Variante, dass wir abhauen und den Bund mit Gott eigentlich brechen. Aber er selber tut das nicht. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die Meinen, dass er uns gut kennt. Ich glaube, das glauben wir auch, oder? Meinst du, er kennt dich? Er kennt dich. Also manches Mal, wenn Menschen so auch mit Nöten in Lebensberatung kommen oder Seelsorge kommen, oh, wenn ich das vor Gott bekenne, ich weiß nicht. Du, ich sag, der weiß es schon lange. Der war dabei, als du diesen Mist gebaut hast. Der war dabei. Er war dabei. Wir können gar nichts verstecken. Alles ist offen, aufgedeckt, nackt, sagt die Bibel, wie nackt vor seinen Augen, bloß, aufgedeckt. Er sieht alles. Und er ist immer gegenwärtig. Er ist sogar da, wenn du unter der Dusche bist. Er ist immer da. Und wenn du Christus in dein Leben aufgenommen hast, wo ist er dann noch? Da drinnen. Er wohnt in uns. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christ in you, the hope of glory, my brother. Christ in you, the hope of glory. Das ist doch die Wahrheit, oder? Ja, kannst du laut nicken. Christus in uns, er lebt in uns, er ist in uns und wir sind in Christus. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also der David, der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts. Mir mangelt nichts. Also wenn wir uns das mal so anschauen, dann denken wir doch, Mensch, David, irgendwie scheint da ja was nicht zu stimmen. Und wir werden uns ja auch anschauen. Ich habe vor einiger Zeit gesprochen, dass das Leben nicht immer problemlos ist. Und wir haben uns das Leben des Davids angeschaut. Es war sehr oft problembehaftet. Vielleicht sage ich gleich noch mal kurz dazu was. Aber der Herr ist mein Hirte. Jesus ist unser Hirte. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Und mir mangelt nichts. Es gibt dazu eine Parallele im Philipperbrief, Philipper 4,19. Philipper 4, Vers 19 sagt, mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen, nach seinem Reichtum, in Herrlichkeit, in Christus Jesus. In diesem Textzusammenhang geht es ganz stark auch um den Bereich von Finanzen. Aber manchmal wollen wir ja nur den Reichtum Gottes ausgefüllt sehen in unserem Leben in Bezug auf Finanzen. Und wir vernachlässigen unseren Geist, unsere Seele, überhaupt unser ganzes Leben. Mein Gott wird alles ausfüllen. Wir haben einen im Alten Testament, der sagt, der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts. Wir haben im Neuen Testament einen Paulus, der sagt, dass dieser Herr sein Hirte ist, dem er nachfolgt. Und er sagt, dieser Herr, von dem weiß ich, und wir müssen das alle wissen, er wird erfüllen allem, was wir bedürfen. Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum und Herrlichkeit in Christus Jesus. Das ist auf alle Bereiche unseres Lebens bezogen. Auf alle Bereiche. Im Alten Testament, in dem Psalmen, spricht ja David öfter was von diesen Dingen. Psalm 34, Vers 10 sagt, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben, die ihn fürchten. Psalm 34, Vers 11 sagt, der Junglöwen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, entbehren kein Gut. Da spricht ein Mann, der nicht irgendwelche Märchen erfunden hat, sondern der aus seiner Lebenspraxis, aus seiner Lebenserfahrung mit seinem guten Hirten spricht. Er kannte nicht nur die Theologie über den Hirten, sondern er kannte den Hirten. Und er hatte nicht das wunderbare Vorrecht, das wir haben. Wir sind von neuem geboren. Wenn wir Christus in unser Leben aufnehmen, dann werden wir von neuem geboren. Wir werden eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Richtig? Dieses bis zum Neuen Testament als Geheimnis beschriebenes Erlebnis der neuen Geburt konnte ein Alttestamentler nicht erleben. Denn Christus war noch nicht gestorben. Er war noch nicht begraben worden, noch nicht auferstanden, noch nicht zum Vater gegangen, hatte noch nicht sein Blut ins Allerheiligste gebracht. Das ist eine Sache des Neuen Testaments und deshalb sagt Paulus, das war in den Geschlechtern und Jahrhunderten und Jahrtausenden davor, war das ein Geheimnis. Jetzt aber ist es uns offenbart geworden in Christus und durch Christus. Und deshalb, wenn jemand Christus hat, dann ist er eine neue Schöpfung. Wenn wir hineinschauen in diesen ganzen Bereich des Psalm 23, da heißt es dann weiter, er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Hesekiel spricht dasselbe von diesem guten Hirten. Hesekiel 34, 14, auf guter Weide werde ich sie weiden. Und auf den hohen Bergen Israels wird ihr Weideplatz sein. Dort auf den Bergen Israels werden sie auf gutem Weideplatz lagern und fette Weide beweiden. Das heißt jetzt nicht, dass du nach Israel reisen musst und dort auf die Höhen klettern musst. Sondern der gute Hirte ist hier. Der gute Hirte, dem hast du dein Herz gegeben, dein Leben gegeben. Und hast gesagt, ich will, dass du von jetzt an in meinem Leben lebst und dass du mein Leben führst und dass du mein Leben bestimmst. In Offenbarung im Neuen Testament wird wieder darauf Bezug genommen. Offenbarung 7, Vers 17, denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird uns hüten, wird uns beschützen, wird auf uns Acht haben. Und er leitet uns zu frischen, zu Wasserquellen. Wir sehen immer wieder, der David sagt, der Herr ist mein Hirte, er führt mich zu frischen Wassern und zu grünen Auen. Das Neue Testament sagt, dieser gute Hirte, der das tut, das ist Jesus. Jesus macht das. Und wir haben diesen Jesus in unserem Leben. Und ich glaube, uns wäre geholfen und gedient in unserem Leben, wenn wir all unsere Starrköpfigkeit, all unseren Egoismus, all unsere Halsstarrigkeit einfach mal aufgeben würden und uns einfach nur mal von diesem guten Hirten führen lassen würden. Ihm folgen lassen. Dann ginge es uns viel besser. Ohne die vielen tausend Wenn und Abers und das möchte ich auch und könnte ich auch noch. All die Dinge, die uns einsam machen oft und versklaven oder die uns nicht sättigen, die unser Leben wirklich nicht satt machen können. Dann sagt er, er erquickt meine Seele, Vers 3. Er leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Beachte, die Dinge, die er tut, dahinter steht er mit seinem Namen. Er bürgt mit seinem Namen. Ich bin dein Hirte, du sollst keinen Mangel haben. Und bitte, klammer einfach mal auch Geld heute aus. Denn es gibt genug Leute, die viel Geld haben und die todunglücklich sind mit ihrem Geld. Sondern der Herr möchte dich ausfüllen und satt machen im Leben deiner Seele. Die Seele, die vielleicht verkümmert und vertrocknet ist, halb verhungert ist. Er möchte sie mit Leben ausfüllen, mit Kraft ausfüllen, mit Energie ausfüllen. Dein Körper, der vielleicht durch Lebensstil oder andere Umstände schwach ist, schlapp ist und irgendwie sagt du, ich kriege nicht die Kurve. Der gute Hirte möchte auch an deinem Körper etwas tun, weil das nämlich sein Tempel ist. Er wohnt nämlich in diesem Tempel. Und er möchte, dass dieser Tempel ein guter Tempel ist. Kein schlapper Tempel ist. Kein gequälter Tempel ist. Er möchte, dass das sein gutes Haus ist, in dem er wohnt. Der Herr, David sagt, er erquickt meine Seele, führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Der Herr wird dich niemals auf Abwege führen. Der Herr wird dich niemals auf Wege von Ungerechtigkeit führen. Manchmal kommen Leute, sie schlagen einen ganz verkehrten Lebensweg ein. Und sie sagen, ja, der Herr hat mir das so gezeigt. Ich sage dann immer, die Frage ist nur, welcher Herr? Weil der Herr wird dich niemals auf Wegen von Ungerechtigkeit führen. Niemals. Auf Wege von Gradheit und Gerechtigkeit und Wahrheit, da führt er uns. Und die Bibel sagt, all das, was er so tut, er erquickt meine Seele, all diese Dinge, er tut es um seines Namens willen. Er sagt, ich von meiner Seite als dein guter Hirte achte darauf, dass diese Dinge in deinem Leben geschehen, dass du sie erfährst, dass du sie erlebst, dass sie dein Leben heil machen, dass sie dein Leben stark machen. Ich bürge mit meinem Namen dafür, dass ich alles als dein Hirte tue, damit du ein gottgefälliges, gesegnetes, glückliches Leben haben kannst. Ich tue alles. Ich verbürge mit meinem Namen. Das heißt, wenn der Herr uns nicht versorgen würde, dann bekäme sein Name einen Kratzer. Wenn der Herr unsere Seele nicht erfrischen würde, dann bekäme sein Name einen Kratzer. Er wäre unglaubwürdig. Weil wenn er meine Seele nicht erquickt, was er versprochen hat, dass er mich hüten und laben will und dass er mich erfrischen will, wenn er das nicht tut, obwohl er es versprochen hat, dann ist sein Name überhaupt nichts wert. Dann taugt der Name von Jesus nichts. Dann wäre es besser, du holst dir irgendeinen Schafhirten auf einer deutschen Wiese. Aber Jesus, der gute Hirte, verbirgt sich mit seinem Namen. Er sagt, um meines Namens willen, weil ich einen guten Namen habe. Jesus hat im ganzen Universum einen total guten Ruf. Er hat bei den Engeln einen guten Ruf. Er hat bei seinem Vater einen guten Ruf. Der Heilige Geist spricht von ihm gut. Selbst die Dämonen müssen bekennen, dass er gut ist, auch wenn sie ihn hassen. Er hat einen guten Namen und er will auch diesen Namen unter seinem Volk haben. Das Problem ist oft, dass wir seinem Namen so furchtbar viele Kratzer beifügen. Wie viele Kratzer habe ich seinem Namen sicherlich im Laufe meines Lebens in der Nachfolge Jesu seinem Namen zugefügt? Wo Leute gesehen haben, was du und ich getan haben. Und der normale Mensch schließt darauf und sagt, so ist dieser Jesus. Wie der Herr, so das Geschehr. Aber Jesus ist anders. Hallo, Jesus ist anders. Und wir sollten, und ich spreche nicht von gesetzlichen Ausführen irgendwelcher Dinge, wir sollten einen Gott wohlgefälligen Lebensstil führen. Und ich spreche nicht von Zwang und Krampf, ich spreche von einer persönlichen Beziehung und einem Leben. Wir sollten einen Lebensstil führen, der seinem Namen keine Kratzer macht, seinen Namen nicht beschmutzt, seinen Namen gut dastehen lässt in dieser Welt. Er erquickt meine Seele. Vielleicht, naja, dieser David hat ja gut reden. Er war ja ein König. Aber er hatte manche Probleme. Nicht nur familiär. Auch als König selber. Ich lese mal mit euch ein Stück aus Psalm 63. Diesen Psalm schrieb David, als er in der Wüste Juda war. Er war auf der Flucht. Man könnte doch sagen, hallo, ich bin doch von Samuel zum König gesalbt worden. Ich bin doch von Samuel zum König gesalbt worden. Wieso muss ich jetzt hier in der Wüste rumhängen? Hab nichts zu trinken, hab nichts zu essen. Es ist heiß, es ist staubig. An mir klebt der Dreck. Und schau mal, was er sagt im Psalm 63. Als er dort in der Wüste ist, steht auch bei dir, dieser Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Gott, mein Gott bist du. Nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele. Nach dir schmachtet mein Fleisch. In einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. Ich habe mir gedacht, wenn du und ich in dieser Wüste liegen würden oder sitzen würden, verfolgt, gejagt, Durst und Hunger, was würden wir tun? Gott, du bist doch mein Versorger, hast du das denn nicht versprochen? Schau mal, was der David macht. Fang nochmal Vers 2. Gott, mein Gott, bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch. In einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. Ach, das ist in der Wüste Juda. Was macht er jetzt? So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen werden dich rühmen. So werde ich dich preisen während meines Lebens. Meine Hände in deinem Namen aufheben. Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden. Und mit jubelnden Lippen wird mein Mund dich loben. Wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, über dich nachdenke in den Nachtwachen. Denn du bist mir zu Hilfe geworden. Und im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Meine Seele hängt hinter dir her. Das heißt, ich klammere mich an dich her. Deine Rechte hält mich aufrecht. Beachte, was er sagt. Vers 6. Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt. Er ist in ganz widrigen, misslichen Umständen, die wir sicherlich alle auch schon durchgemacht haben. Der eine mehr, der andere weniger. Und ich spreche nicht, ob selbstverschuldet oder durch andere hineingerissen worden. Ich spreche davon, dass wir in Situationen in unserem Leben gewesen sind, in denen wir uns körperlich elend und schwach fühlten. Wie sagte mir jemand mal, weißt du, Herbert, wie geht es dir? Ich sagte, weißt du, wenn du wissen willst, wie es meiner Seele geht, ich würde sie am liebsten auskotzen. Verstehst du? Was machen wir, wenn es unserer Seele so geht? Was ist, wenn wir niedergedrückt sind? David ist in der Wüste. Und er sagt, meine Seele, nicht nur mein Körper hat Durst, nicht nur mein Magen knurrt, meine Seele ist auch in Mitleidenschaft genommen. Denn wenn wir auf dem Weg sind, verbrauchen wir Kraft, da verbrauchen wir Energie. Wenn ich heute Abend hier vor euch stehe, dann verbrauche ich Energie, sowohl geistlich als auch seelisch und auch körperlich. Das heißt, ich schütte von mir aus, ich gebe von mir weg. Und was ich nach der Predigt, worauf ich mich dann freue, ist, dass wir dann Gott loben und preisen. Denn dann kann ich meine Seele wieder sättigen. Dann kann ich meine Seele wieder an dieser himmlischen Wasserquelle andocken lassen und trinken. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir isst, der wird niemals mehr hungern. Ich bin das Manna, das vom Himmel gekommen ist. Ich bin dein Brot. Und du kannst das ausprobieren. Wenn du deine Bibel aufisst, dann knurrt vielleicht dein Magen eine Zeit nicht, aber deine Seele wird davon nicht satt. Sondern hier muss etwas geistlich geschehen, wo ich sage, Herr, ich fühle mich elend, ich fühle mich schwach. Was machen wir, wenn wir uns elend und schwach fühlen? Am besten Herbert anrufen. Nein, den Hauszellleiter. Und wenn wir den nicht finden, stellvertretenden Hauszellleiter. Und wenn wir nicht an, dann rufen wir die aus der Bücherstube, die Damen an, die haben viel gelesen bestimmt, die müssen auch helfen können. Wir gehen und versuchen überall diese Unruhe und diese Leere unserer Seele zu stillen, zu sättigen. Aber wenn du Sättigung für deine Seele bei einem Menschen suchst, dann wird deine Seele nicht satt werden, weil deine und meine Seele kann nur Jesus selber sättigen. Nur er. Es gibt keine andere Möglichkeit. Du kannst an den Kühlschrank gehen und dir was zu essen rausnehmen. Und wir machen das, wenn wir körperlich Hunger haben. Dann gehst du vielleicht an deinen Kühlschrank und wenn nichts drin ist, dann sagst du, oh Mann, ich muss ins Geschäft. Du gehst und kaufst was ein und dein Magen kommt zur Ruhe, dein Körper ist wieder zufriedengestellt. Je nachdem, wie viel du gegessen hast, kommt ein bisschen Müdigkeit über dich und du überlegst Mittagsschläfchen, ja oder nein. Aber was machen wir, wenn unsere Seele Hunger hat? Wenn unsere Seele schreit? Wenn unsere Seele sagt, ich hab Durst, ich hab Hunger, gib mir Jesus. Und wir geben unserer Seele keinen Jesus. Was machen wir dann? Die Seele kann nicht rausklettern und sagen, ich gehe jetzt woanders, bei jemand anders einkaufen. Du und ich, wir müssen unsere Seele sättigen. Und in Gott. Und das ist es, was David sagt. Ich bin in der Wüste. Ich bin schlapp. Aber nicht nur körperlich, auch meine Seele. So fängt es ja auch an in diesem Abschnitt hier, in diesem Psalm 63. Gott, mein Gott, bist du. Nach dir suche ich, es dürstet nach dir, meine Seele. Wie äußert sich der Durst? Indem du dich vielleicht echt fühlst. Und da muss nichts Schlimmes passiert sein. Wir waren gestern mit einigen aus Michelstadt und Darmstadt auf einem Seminar. Und auf diesem Seminar, da ging es eigentlich mehr so einfach auch um den ganzen Bereich von Verwaltung und Ablauf und was man auch gesetzlich beachten muss und so weiter. Natürlich waren wir in diesem Raum, in dieser Kapelle, die Leute, die zu diesem Seminar waren, sie waren wiedergeborene Gläubige. Sie waren vom Heiligen Geist erfüllt, so wie auch wir. Aber es war eben kein Meeting, wo du sagst, hier ist Gottesdienst, hier ist Worship, Wort aufnehmen. Natürlich wurde auch am Anfang Gottes Wort gepredigt. Wir haben Gottes Wort gehört und aufgenommen. Aber dann ging es ja in das hinein, in den Zweck dieses Seminars. Und weißt du, wenn ich dann so ein paar Stunden da sitze, dann merke ich in mir, es ist mir nicht mehr so ganz gemütlich. Und als es dann schließlich um kurz nach drei zu Ende war, dann war ich so froh. Ich habe mein Zeug gepackt, meinen Koffer gepackt und dann bin ich aus diesem Gebäude, ich war noch gar nicht draußen, ich war im Foyer dieses Gebäudes und dann fing ich schon an, meine Seele zu sättigen. Oh, Ramashakalabasua. Ich preise dich, Herr, ich preise dich, Herr. Und ich bin aus dieser Tür raus. Ich bin über dieses Gelände gelaufen Richtung Parkplatz. Und ich habe gesungen, so wie ich das mache. Du hörst mich ja meistens auch Sonntag oder Dienstag, oder wenn wir hier nach dem Gottesdienst, die dann am Schluss hier sind, die hören mich dann hier durch diese Hallen wandeln. Und ich singe und ich bete Gott an. Und manches Mal ist mein Sprachen- und Singengebet ist so, als dann denkst du, du bist bei den Afrikanern im Urwald. Aber das macht nicht. Weißt du, ich bete im Geist und ich preise Gott im Geist, weil meine Seele es brauchte. Und ich bin aus diesem Gebäude raus. Ja? Und was machen wir, wenn wir uns so leer fühlen? Jetzt ist was, du hast was verbraucht. Du hast Gespräche gehabt. Du hast Fragen gehabt, Antworten bekommen. Es war Austausch über die verschiedenen Punkte notwendig. Das verbraucht Energie. Du redest Worte. Du musst deinen Verstand, deinen Willen einspannen. Dein Gefühlsleben. Alles liegt unter einem Verbrauchsprozess. Und ich weiß nicht, wie du reagierst. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich mich so ein bisschen fühle, oder jetzt, dann weiß ich, jetzt hat meine Seele Hunger. Da muss ich kein Wort vom Himmel haben, keinen Engel. Da muss auch kein Prophet angetanzt kommen und sagen, hey Herbert, hab ein Wort für dich vom Herrn, deine Seele geht zu, sie hat Hunger. Da sage ich, du, das weiß ich selber. Ich weiß das. Deshalb singe ich. Und ich preise dich, Herr, und dann gehe ich raus, ich preise dich, Herr, und ich danke dir. Und ich war bis zum Auto. Und dann war ich schon sehr angefüllt. Ich war noch nicht satt. Aber im Auto weitergemacht. Zwischendurch hatte ich noch ein Gespräch. Kurz einen Austausch und dann wieder weiter. Dann bin ich von diesem Gespräch Richtung meinem Auto und ich preise dich, Herr, du bist gut, Herr. Du sättigst mich, Herr, du sättigst mich. Und dann gehst du ins Auto und dann fährst du los. Und bis ich dann merkte, jetzt bin ich wieder satt. Jetzt bin ich satt und meine Seele war ruhig. Sie hätte jetzt ruhig ihr Bäuerchen machen können. Sie war jetzt satt. Meine Seele war gesättigt. Verstehst du? Aber das ist so oft. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich könnte mir vorstellen, ja. Du denkst vielleicht, naja, das sind so schlimme Leute. Wenn du auf einer Geburtstagsfeier bist, lauter Christen, und du haust dir die Torte vielleicht rein, noch ein Stückchen, aber bitte mit Sahne. Du isst, man unterhält sich auch über Jesus. Vielleicht hörst du von dem Gegenüber am Tisch das erste Mal in seinem Leben, wie er überhaupt zu Christus kam. Aber egal, all diese Gespräche. Oder vielleicht bist du auf einer christlichen Geburtstagsfeier gelandet, in der nur blödes Zeug geredet wird. dann wirst du ganz schnell leergesogen. Aber du bist auf so einer Geburtstagsfeier und dann irgendwie, es geht dem Ende zu nach Hause und du denkst, ich fühle mich, ja wahrscheinlich habe ich zu viel Torte gegessen. Das letzte Stück Apfelstrudel hätte ich lassen sollen. Und zumindest hätte ich die Sahne nicht drauf tun sollen. Aber schieb's nicht immer auf den Strudel und auf die Sahne. Du hast deine Seele an diesem Treffen ausgeschüttet. Du bist dort, hast dort Kraft verloren, Energie verloren, geistliche Energie, auch Kraft in deiner Seele. Und wenn ich auf so einem Geburtstag, ich gehe nicht gern auf Geburtstage, muss ich sagen, nur zwangsläufig. Weil nach solchen Treffen fühle ich mich eigentlich immer besonders leer. Leerer in der Regel, als wenn ich einen ganzen Tag wo evangelisiert habe. Weil oft einfach doch zu viel dummes Zeug geredet wird. Aber du bist leer. Und dann gehe ich da raus, dann gehst du raus von dieser Feier. Oder manches Mal ist man gezwungen, man kann nicht weg von so einem Ding. Dann gehe ich einfach zwischendurch auf dem Klo. Oder ich gehe raus, wenn die Leute einen Garten haben, dann gehe ich mal raus, einfach aufs Grundstück. Sag, oh Vater, ich muss dich preisen, Jesus. Ramashekali Busana Geala Gasena. Oh, Sheri Mangai Asulamayati Kase. Oh, Asele Ambagai. Und ich höre, wie der Herr sagt, trinke, mein Sohn, trinke. Trinke und iss, ich gebe dir lebendiges Wasser. Ich gebe dir Brot vom Himmel. Manchmal hast du nur 3, 4, 5 Minuten. Aber diese Minuten genügen, um irgendwie ein Stück wieder satt zu werden. Aber ich bin ja nachher wieder alleine. Ich kann dir sagen, es ist besser als die Worship-Musik im Auto. Ich fahre die ganzen letzten Monate, ich fahre überhaupt nicht mehr. Mein CD-Player ist aus. Ich singe. Ich sättige mich. Und wenn ich nicht singe, dann bin ich still. Manchmal singe ich vielleicht auf einer Fahrt, sagen wir, von Messel in den Odenwald. Vielleicht preise ich mal in 9 Sprachen 5 Minuten, aber ich merke nur, jetzt bist du satt. So, jetzt könnte ich ja Musik. Habe ich keinen Bock drauf. Ich bin jetzt satt. Ich brauche niemand mehr jetzt, der mir in die Ohren dröhnt. Ich brauche es nicht. Und dann fahre ich, kann ich über Gott nachdenken, kann oft seine Stimme hören. Und wenn ich nichts höre, macht er auch nichts. Er ist ja da. Er hat ja gesagt, ich werde dich niemals verlassen, noch von dir weichen. Ich bin da. Und du bist satt. Oh, du bist satt. Sagst, danke, Herr. Es sind viele. Oder Hochzeitsfeier. Ich sagte euch vor einiger Zeit. Marita und ich, wir waren so leer. Ich war nur eins. Wir waren von dieser Hochzeit raus, aus dieser Feier raus. Wir sind ins Auto. Und mein Geist wusste, wir brauchen das. Herbert braucht das jetzt. Und da fing ich an, dem Geist zu singen und den Herrn zu preisen. Und die Seele fühlte sich wohl. Wir waren noch nicht auf der Autobahn. Da merkte ich schon, oh, es kommt Sättigung rein. Es kommt Sättigung rein. David kannte das. Er sagt, dieser gute Hirte, der stillt meinen Durst. Und dieser gute Hirte stillt auch meinen Hunger. Den Hunger meiner Seele, den Hunger meines Geistes. David kannte das. Ich wünsche mir, dass du aus diesem Gottesdienst rausgehst und wenn deine Seele so dieses Häng mich aus der Kurve raus Gefühl hat, dass du sagst, ja Seele, lobe den Herrn. Herr, du füllst meine Seele auf, du füllst meinen Mangel auf. Meine Seele hat Hunger, ich preise dich, du füllst ihn aus, Herr, ich preise dich. Und du preist ihn, du wirst merken, innerhalb kurzer Zeit wird sich dein Gefühlspegel verändern. Warum? Weil er die durstige Seele sättigt. Steht doch geschrieben. Er sättigt die durstige Seele. Er macht das. Hat er versprochen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens. Wörtlich heißt es, auch wenn ich wandere im Tal der Finsternis. Fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab für Autorität, Stammeszugehörigkeit und alles, was da ist, will ich aber jetzt nicht darauf eingehen. Sie trösten mich. Es tröstet mich. Ich gehe durch das finstere Tal. Aber ich fürchte kein Unglück. Ich habe nicht mehr den Durchblick in meiner Situation. Ich weiß nicht, wo geht es links, rechts. Es sind Dinge vielleicht in dein Leben gekommen, die dich verwirrt haben. Und du sagst, ich weiß nicht. Dann sing vielleicht mal einen alten Pfingstjubelit. Ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Wo du willst gehen und stehen, dann nimm mich mit. Herr, nimm mich mit. Hans Albers hat gesungen, nimm mich mit, Kapitän, auf die Reise. Nimm mich mit, denn ich kenne jetzt die Welt. Aber er ist genauso arm gestorben. Viel Geld vielleicht auf dem Konto, ich weiß nicht, ob er vieles am Schluss hatte. Aber er hat von der großen, weiten Welt gesungen. Und viele haben gedacht, ja, auf See und sonst was, da wirst du glücklich. Aber was sagt er in meinem Lied? Dass er einer auswanderte in der Fremde, da wurde er ein reicher Mann. Aber glücklich, glücklich wurde er nie. Und legt ein Schiff aus Hamburg an, dann steht er am Kai und spricht, bitte, Kapitän, nimm mich doch mit auf die Reise, ich muss zurück nach Hamburg. Ein ganz starkes Lied, das er dort so singt. Aber man wird nicht satt. Du wirst, du und ich, wir sind so geschaffen, dass wir nur satt werden bei Jesus und bei ihm. Er ist unser Brot für die Seele, für unseren Geist. Er ist unser Brot für unser Wasser, für unsere Seele, für unsere Seele und den Geist. Unser Herz kommt nicht zur Ruhe. Unsere Seele kann nicht zur Ruhe kommen, wenn es nicht zur Ruhe kommt in Gott. Das ist der einzige Platz, wo wir satt werden können, wo wir zur Ruhe kommen können. Und wenn ich im Tal des Todesschattens oder des im finsteren Tal wandle, ich fürchte kein Unglück, denn deine Autorität ist ja da. Und das tröstet mich. Es tröstet mich in der Situation, in der ich jetzt stehe, aus der ich vielleicht keinen Ausweg weiß. Es tröstet mich, dass mein Hirte mit Autorität bei mir ist. Und er wird mich durch dieses Tal hindurchführen und ich werde wieder auf dem Berg sein. Er wird mich durchführen. Du bist ja bei mir. Du bist ja bei mir. Und wir sehen, was machen wir, wenn wir nur Finsternis um uns sehen? Was sehen wir, wenn Bedrängnis in uns kommt? Was sehen, wenn mit Kindern und Ehe und alles klappt nicht mehr? Alles scheint zusammenzubrechen. All unsere Träume scheinen zusammenzubrechen und zu entfliehen wie ein Nebel. Was machen wir denn? Herr, ich weiß keinen Ausweg. Aber es tröstet mich, du bist da und du hast die Situation immer noch im Griff. Und du, Herr, wirst mich durch dieses Tal hindurchführen. Und ich werde wieder Licht sehen, weil du, Herr, das Licht bist. Ich fürchte kein Unglück. Du bist doch bei mir. Oh. So manches Mal in Gesprächen, dann hörst du Ausdrücke wie diese. Ich bin doch Christ. Ich kann nicht verstehen, warum es mir so geht. Ich bin doch Christ. Wieso kann es mir so gehen? Ich bin doch Christ. Ich glaube doch an Jesus. Dieser David, der Gott preist. Schau mal an sein Leben. Schau mal nicht nur an seine Siege und dass er hinterher auch vor den Feinden Ruhe hatte, nur weil er Gott vertraute und seine Zuflucht in Gott suchte. Aber zwischendurch hat er Passagen gehabt. Da ist sein Sohn, sein eigener Sohn, vergewaltigt seine Schwester. Der andere Sohn sagt, Vater, werde ich vom Thron stürzen. Der geht hin und wiegelt die Leute auf. Lies seine Psalmen. Lies Psalm 119. Man beratschlagt darüber, wie man mir den Chaos machen will. Man beratschlagt, wie man mich stürzen will. Dein Knecht aber vertraut auf den Herrn. Während sie Pläne schmieden, um mich fertig zu machen, studiere ich dein Wort. Und dein Wort ist mir zum Trost geworden. Deine Zusagen sind mir ein Trost geworden. Was machen wir, wenn man anfängt, über uns zu reden? Wenn man anfängt, über dich herzuziehen. Was machen wir dann? Rechtsanwalt, jetzt muss ich meinen Namen retten. Weißt du, am besten rettest du deinen Namen, indem du ganz einfach weiter gerade Gott folgst. Folge ihm nach. Folge dem guten Hirten. Folge ihm. Und manches Mal ist es so, dass Gläubige sagen, ich bin doch Christ, wieso passiert mir das alles? Schauen wir, wenn wir in Psalm 73 reinschauen, da haben wir so einen Fall. Das ist ein Psalm von Asaf. Asaf geht und beschwert sich. Er sagt, die Gottlosen, denen geht's scheinbar so gut. Ich habe nur Stress, ich habe nur Ärger, bei mir funktionieren die Dinge nicht so. Und der Gottlose hat seine Knete, der lebt, wie er will. Am besten werde ich auch gottlos. Gott sei Dank war er nicht so, wie viele Gläubige im Laufe ihres Lebens das dann getan haben, dass sie nämlich dann gottlos wurden. Er sagt ab Vers 15, wenn ich aber gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, dann hätte ich doch treulos gehandelt an dem Geschlecht deiner Söhne. Dann hätte ich an der Gemeinde schlecht gehandelt. Dann hätte ich ja meine Gemeinde, wenn ich jetzt gottlos gehe, dann hinterlasse ich auf meiner Gemeinde einen Makel. Und sehr oft ist es dann ja so, wir wichen vom Herrn ab, aber schuld sind wir ja nicht. Schuld ist die Gemeinde, schuld ist der Bruder, schuld ist der Hauskreis, schuld ist jener, schuld ist jener. Asaf war nicht so. Er sagt, so will ich nicht reden. Dann hätte ich nämlich treulos gehandelt an dem Geschlecht deiner Söhne, an meinen Mitgläubigen. Da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Kennst du das, dich mal so hinzusetzen und zu grübeln? Warum ist das so? Warum ist das so? Warum ist das so? Warum ist das so? Mein Gott, warum ist das so? Und du grübelst und grübelst und kommst auf keinen grünen Zweig. Eine Mühe war es in meinen Augen. Kennst du das, wo du schon Dinge durchgrübelt hast und sagst, hab trotzdem keine Antwort. Du kannst eine Abkürzung nehmen, weil Asaf uns die Lösung gezeigt hat. Ich dachte, dies zu begreifen, eine Mühe war es in meinen Augen, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Dann habe ich gedacht, ich gehe doch mal in Gottes Gegenwart. Ich gehe mal zu Gott. Ich gehe mal zu Gott. Nicht zu Menschen. Nicht, verliere mich nicht in meine eigenen Grübeleien. Bedenken will ich dort ihr Ende. Für wahr, auf schlüpfrige Wege stellst du sie. Du lässt sie Enttäuschung fallen. Wie sind sie so plötzlich zum Entsetzen geworden? Wie ein Traum, Vers 30, sind sie, nach dem Erwachen, so verachtest du, Herr, beim Aufstehen ihr Bild. Als mein Herz erbittert war, 21, und es mich in meinen Nieren stach, da war ich dumm und verstand nicht. Ich war wie ein Tier, so war ich bei dir. Doch ich bin stets bei dir, du hast meine rechte Hand gefasst. Wir suchen so viele Lösungen außerhalb. Die einzige Lösung ist wirklich in der Gegenwart Gottes. Und du musst nicht weit reisen. Jesus wohnt in uns. Der Heilige Geist ist da. Wir müssen nicht lange Strecken unternehmen. Wir können, wo immer wir sind. Wir können aus einer Tagung, aus einem Seminar oder einer Geburtstag oder Hochzeitsfeier herauskommen. Wir kommen dort heraus und wir wissen nur eins, die Seele ist, als hätte man einfach Spülwasser über sie geschüttet. Irgendwie fühlt sie sich so bäh. Aber weißt du, da musst du nicht jetzt grübeln, warum geht's meiner Seele jetzt so ab? Bestimmt, da an dem Tisch wurde das geredet und da wurde das geredet. Aber das könnte ja eigentlich nicht die Ursache sein. Doch an diesem Tisch da drüben, da wurde besonders stark geredet. Vielleicht ist es das. Es wird eine Mühe sein in deinen Augen, wenn du diese Grübeleien von... Es ist doch egal, wer da was gesagt hat. Ich habe doch was Schöneres zu tun, als mich mit dem Müll anderer Leute zu befassen. Ich habe doch einen guten Hirten. und ich gehe raus. Wie auch immer es zustande gekommen ist, dass ich mich so entleert fühle. Und ich sagte, wir verlieren ja auch Kraft und Energie, auch in unserem Dienst, Einsatz und Leben, auch in der Erziehung, in der Familie. Mutter, wenn du deine Kinder erziehst, dann liegt und du sagst, ich fühle mich so ausgelaugt. Es ist ganz klar, es ist Kraft von dir weggegangen. Du hast Energie verbraucht und du brauchst unbedingt einen Stopp an der himmlischen Tankstelle bei deinem guten Hirten Jesus. An dieser Tankstelle, wo du sagst, Herr, es war aufreibend dieser Tag. Mit den Kindern war es vielleicht sehr nervig, sehr anstrengend. Aber Herr, jetzt kommt meine Seele zur Ruhe in dir. Die Frage ist, kommt sie dann zur Ruhe? Endlich sind die Kinder im Bett. So, jetzt werde ich mal erstmal abschalten und den Fernseher anschalten. Und dann dröhnt der Fernseher die nächsten Stunden durch. Und dann sind wir zu müde, um an die himmlische Tankstelle zu gehen. Und am nächsten Morgen wachen wir auch schon wieder gerädert auf. Geh doch mal zu deinem guten Hirten. David hat es gesagt, immer wenn ich Schmacht hatte, immer wenn ich Hunger und Durst hatte, meine Seele sich nicht wohlfühlte, dann ging ich zum Herrn. Und dann hat der Herr meine Seele gesättigt. Dann hat er meine Seele gesättigt. Der Teufel wird alles tun und dran setzen, uns so sehr zu beschäftigen, dass wir keine Zeit mehr haben, bei unserem guten Hirten zu tanken, zu essen und zu trinken. Er findet Mittel und Wege, dass wir einfach leer sind und leerer und leerer und dann sagt die Bibel, was sagt uns denn Jesaja, Jeremia, dann fangen wir an zu meckern und dann fangen wir an zu schimpfen und das ist bestimmt, weil ich in meiner Gemeinde nicht die richtige Nahrung kriege und das Lobpreisteam immer so lange singt außerdem wollte ich ja anbeten und die haben jetzt einen schnellen Drive drauf gehabt, hätten die Anbetung beibehalten, dann wäre ich ja auch gesegnet gewesen, aber nee, verstehen? Da steht Jesaja, Jeremia sagt, wir meckern und wir schimpfen und schließlich fluchen wir sogar über Gott. Denn alles, irgendjemand muss schuld sein, nur ich nicht. Ich bin der Beste. Der gute Hirte. Von Feinden umgeben, ja. Wir werden oft von Feinden umgeben sein. Das steht in der Bibel geschrieben. Schau dir das Leben von Paulus an. Was sagt er? Ich komme zu euch mit viel Drangsal, viel Mühe, mit Ängsten, in viel Schwachheit. Ja, wieso, wenn ich doch jetzt ein charismatischer Christ bin, dann kann ich doch keine Schwäche haben. Dann kannst du auch nie Jesus erleben. Wenn du niemals in deinem Leben eine Schwäche hast, dann kannst du niemals den erfahren, der eine Schwäche in Stärke verwandelt. Kannst du niemals. Also hör auf, so hochtrabend zu sein. Ich bin immer oben. Und manchmal sind wir so tief. Und dann denken wir noch, wir sind oben. Nein. Der Herr füllt aus meinen Mangel. Wie willst du Jesus erleben als den Mangelausfüller, wenn du dieser coole Gläubige bist, der nie Mangel hat? Dann kannst du Jesus in diesem Bereich nie erleben. Verstehst du, was ich meine? Aber ich habe manches Mal in meinem Leben, wo meine Seele Mangel hat, wo sie sagt, jetzt bin ich ausgelaugt, jetzt brauche ich den Hirten. Und dann erfahre ich, wie er mich sättigt. Da erfahre ich, wie er wieder Frieden in die Seele gibt. Wie es zur Ruhe kommt. Wie die Mühe, wo er kommt und ich in seinen Wellnessbereich eintrete. Und er sagt, Herbert, leg doch mal einfach die Füße hoch und entspann. Und manches Mal mache ich das so, dann sitze ich auf meinem Bürostuhl, leg meine Füße auf den Tisch, auf den Schreibtisch. Ich sage euch, dafür sind die Dinger gebaut. Füße auf den Schreibtisch legen und in den Ledersessel zurück. Also ich preise dich so sehr, Herr. Du brauchst manchmal nur 1, 2 Minuten, 3 Minuten. Vielleicht waren anstrengende Gespräche. Vielleicht war viel zu schreiben. Manche E-Mails zu lesen oder auch zu beantworten. Aber zwischendurch brauchst du dann, und da geht Kraft von dir weg. Du verlierst Energie. Und du musst das irgendwie auffüllen. Und dann ist es schön, die Füße hochzulegen. Wenn Platz auf dem Schreibtisch ist. Da macht man Platz, verschiebt man mal so einfach so. Ja, und dann. Oh, Rabashukala Masandara Rabasu, Ola Baginane, Hamayasu Alea Pakuana, Area So, Shabakitama. Du bist meine Quelle, Herr. Mein Leben, mein Brot, meine Stärke, mein Manna, was immer. Singe und preise ihn. Nimm Worte der Bibel von mir aus, erfinde Worte. Manches Mal habe ich in meinem Büro ganz einfach so ein Diktaphon genommen, so einen kleinen, wisst ihr, so einen kleinen Mini-Rekorder. Und wenn ich dann so mit Gott bin und dann singe, und dann bin ich so erhoben, begeistert, erfreut, gesalbt. Ich habe manchmal gedacht, das wird ein Lied für die Gemeinde. Dann habe ich das Ding genommen, das muss ja parat sein. Inzwischen habe ich es aber weggelegt. Und dann habe ich da reingesungen. Und am nächsten Tag habe ich der Marita gesagt, du, ich glaube, da könntest du einen guten Text draus machen für die Gemeinde. Ja. Da kam die erbauliche Minute. Marita sagt, Herbert, für dich gestern war es wirklich schön. Und ich sage, wenn ich jetzt mir das angucke, ich weiß gar nicht, warum ich das gestern so toll fand. Warum fand ich das gestern so toll? Weil Gott da war. Und weil wir, Gott und ich, gerade zu dieser Minute, zu dieser Zeit, Bock hatten auf diese Art Musik. Am nächsten Tag singen wir wieder anders. Aber ich bin dann in mein Büro gegangen. Ich habe gesagt, Herr, wie kannst du mir diese Frau gegeben haben? Da war ich so in dir, bin so erbaut worden. Ich war so glücklich bis zu dieser Stunde. Aber das Weib, das du mir gegeben hast, oh Herr. Der Herr sagt, beiß die Zähne zusammen, Augen zu und durch, die behältst du bis zum Schluss. Das habe ich aber jetzt alles erfunden. Muss ich ja gleich sagen. Nein, nein. Das war... Hast du geglaubt jetzt, ja? Ah, okay, okay. Nein, nein, das habe ich jetzt erfunden. Nein, ich habe mir selber, als ich es Marita vorspiele, merke ich schon, das war für gestern, für mich und Gott, total excited, begeistert, super, toll, gesalbt, ölfließend vom Himmel. Aber das war gestern. War gestern. Singt dem Herrn ein neues Lied und nicht die nächste alte Kamelle. Oh ja, bis ich ins Heiligtum ging, da veränderten sich die Dinge. Und nochmal zurück zu David. Wir kommen in den Schlussbereich. Also, wenn du mal durchs Tal gehst der Finsternis. Guck nochmal, lies es. Er sagt, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens oder im Tal der Finsternis, fürchte ich kein Unglück, weil du ja bei mir bist. Ist das nicht stark? Hat er doch gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, richtig? So, du bist bei mir, ich fürchte mich nicht. Dein Stärken und Stab trösten dich. Ich weiß um deine Autorität, ich weiß um deine Treue, ich weiß um deine Loyalität, Jesus. Ich weiß, dass du für mich kämpfen und streiten würdest. Du hast es einmal getan am Kreuz von Golgatha. Und davor, du wurdest geschlagen, man hat dir die Barthaare ausgerupft, man hat dich verprügelt und du hast alle Krankheiten da auf dich, in dich hineinlegen lassen, damit ich in deinen Wunden Heilung empfange und dann starbst du für mich am Kreuz. Du starbst für mich, du hast dein Leben gegeben für mich. Und ich weiß, wenn ich im Tal der Finsternis bin, du wirst mich nicht aufgeben. Du, Jesus, du wirst mich durchbringen und das tröstet mich. Du kannst getröstet sein, der Herr ist mit dir. Ob du auf dem Berg bist oder ob du im Tal bist. Du musst wissen wie David. Und du solltest es wissen, du bist ein Neutestamentler. Du solltest wissen, der Herr ist bei mir, ich fürchte kein Unglück, das tröstet mich. Und ich habe manches Mal in meinem Leben Angst gehabt. Und ich habe manches Mal Situationen erlebt. Ich war unfähig zu sprechen. Es war, als wenn die Finsternis dich erdrücken will. Und ich weiß, Es gab Situationen, wo ich gedacht habe, jetzt sterbe ich. Ich habe gedacht, jetzt sterbe ich. Und ich weiß, eine Nacht und dann setze ich mich auf den Küchenstuhl. Ich konnte nicht mehr sprechen, gar nichts mehr. Ich habe gedacht, jetzt musst du rufen, dass Marita dich oben hört und dann kommt und rettet die dich vielleicht hier irgendwie. Ich dachte, Mensch, und dann saß ich, aber ich konnte nicht sprechen. Und in mir war nur Jesus, Jesus. Und dann habe ich einfach so im Inneren, in meinem Geist, Jesus. Und auf einmal kam es über die Lippen, Jesus, 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 Jesus. Und es war vorbei. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Rufet mich an und lebet, sagt der Herr. Rufen wir doch zu ihm. Er ist doch da. In dir. Ich konnte nicht reden. Ich vermute, dass der Heilige Geist da drin einfach sagte, Jesus, wenn wir nicht mehr beten können, er vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzern. Jesus. 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 Der Name, der über alle Namen ist. Jesus. Jesus. Das ist mein Hirte. Das ist mein Hirte. Der gute Hirte. Und er sagt am Schluss der David, Feinde hat er genug gehabt. Lies seine Psalmen, du weißt, Feinde hat er en masse gehabt. Denn die Menschen konnten es nicht ertragen, dass er ein von Gott gesegneter Mensch war. Weißt du, manche Leute regt das auf, wenn sie sehen, wie Gott dich segnet. Und David sagte, er hat noch was gemacht, erfahren. In all diesen Situationen, und deshalb, er konnte das auch so bekennen. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Mitten im Angesicht der Feinde. Der Feind tobt, der Feind ist wütend, der Feind will dir den Chaos machen, er will deine Seele bedrücken, er will, dass du keinen Appetit mehr hast, weder körperlich, seelisch noch geistlich, er will das nicht. Und er sagt, Jesus, setz dich mal, ich bin doch dein guter Hirte. Setz dich doch mal einfach hin und jetzt decke ich dir den Tisch. Jetzt gebe ich dir mal zu essen. Vom Himmel her. Nur du musst mal dich jetzt entspannen. Komm mal zu, setz dich doch mal an den Tisch. Und David sagt, ich erlebe das so plastisch, als wenn man mir im Feindesland, mitten in einer Feindesarmee, umgeben von feindlichen Soldaten, da kommt der Herr, stellt einen Tisch hin, deckt mir diesen Tisch und sagt, David, jetzt stärk dich erstmal. Jetzt stärk dich erstmal, David. Und der Feind kommt und sagt, jetzt haben wir ihn, jetzt bringen wir ihn um. Und was sagt Jesus? Gehört mir, tastet ihn nicht an. Tastet ihn nicht an, der gehört zu mir. Die gehört zu mir. Die wird nicht angefasst. Und der Feind kann nur grollend, fauchend, zischend um deinen Tisch gehen. Ich krieg dich schon noch, ruft er rüber. Ich krieg dich schon noch. Jetzt habe ich, der kriegt mich, hat er gesagt. Der kriegt mich, hat er gesagt. Ist das das Einzige, was wir im Leben sagen können, auf Angriffe hin? Du kannst an deinem Tisch sagen, du kriegst mich nicht. Nee, 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 nee. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Weil der Herr hat mir diesen Tisch gedeckt. Und da sind die Engel Gottes da. Da ist der ganze Himmel da. Und dieser Himmel beschützt mich. Also wenn du mitten im Feindeslager oder Bedrängnis, in Not oder im Finsternis hinein bist, durch irgendwelchen Umstand, ich meine nicht jetzt gerade auch vielleicht Finsternis der Sünde, aber selbst da sagt er, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Richtig? Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist unser Hirte. Du deckst mir einen Tisch. Und wir brauchen dieses, wo wir auch mal zur Ruhe kommen. Der Feind ist immer gegenwärtig. Der Teufel und seine Dämonen sind in dieser Welt. Die sind noch in dieser Welt. Und sie werden die, und die Bibel sagt, er geht umher, der Feind wie ein brüllender Löwe und sucht, wie er dich verschlingen kann. Oder er versucht, seine feurigen Pfeile auf dich zu schießen. Aber dein Glaube sagt, an diesem Tisch, den Jesus mir gedeckt hat, dahin kommt kein Pfeil durch. Das ist der Schild des Glaubens. Du glaubst, dass kein Pfeil an dich herankommt. Das ist der Schild des Glaubens. Nee, da kommt keiner durch. Der Teufel sagt, du, ich sag die Wahrheit. Hör gar nicht auf ihn. Seit wann hat er schon mal die Wahrheit gesprochen? Der lügt, wenn er das Maul aufmacht. Der hat noch nie die Wahrheit gesagt. Hey, ich sitze an dem Tisch. Der Feind umgibt dich. Und er sagt, der Herr sagt, er füllt mir den Becher über. Trink noch, Herbert. Trink noch ein bisschen. Ah, jetzt schon besser, Herbert? Ja. Nimm noch einen Schluck aus der himmlischen Quelle. Hm. Ah, Herr. Schön. Du bist da, Herr. Das tröstet mich. Mit all deiner Autorität. Und dann hast du mir diesen Namen gegeben, deinen Namen, den Namen Jesus, in dem ich Autorität habe. Ich fürchte kein Unheil, Herr. Du bist ja bei mir. Ich fürchte kein Unglück, denn du bist ja bei mir, Herr. Ich will nicht Angst haben. Rufe den Herrn an. Trinke bei ihm. Bete im Geist. Wer im Geist betet, auferbaut sich selbst. Wer im Geist betet, wird erquickt. Und so, wir kennen doch dieses kleine Heftchen, das wir in der Bücherstube haben. 10 Punkte, warum wir in Sprachen reden sollten. 10 Punkte. Und was alles mit uns geschieht, wenn wir in Sprachen beten. Der Großteil der Pfingstler und Charismatiker hat das nie ausgeschöpft. Wie? Du hörst sie kaum in Sprachen beten. Aber es ist doch schön, wenn du heute Abend nach Hause fährst auf deinem Drahtesel. Ich preise dich, Herr. Ich preise dich, Herr. Und du radelst. Ups, Straßenbahnschiene. Oh, ich preise dich, Herr. Ich lobe deinen Namen. Ja. Du bist doch bei mir, Herr. Du bist doch bei mir. Und dann sagt er am Schluss in diesem Psalm, und das müsst ihr wissen, nur Güte und Huld, nur Güte und Huld, nur Güte und Erbarmen werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn lebenslang. Es kriegt mich keiner mehr aus dem Haus Gottes weg. Es kriegt mich keiner mehr dort weg. Lebenslang werde ich wohnen im Hause Gottes. Was sagt dieser David an einen anderen Psalm? Oh, ich warte schon auf die Stunde, wenn Gottesdienst-Time ist. Wenn diese Zeit ist. Und dann sagt er, dann sehe ich, wie mal dein Volk hingeht zum Tempel. Glory, glory, hallelujah, Jesus. Und ich sehe, David schreibt im Psalm, auch ich gehe mit ihnen dorthin, um dich zu preisen, deinen großen Namen zu erheben, Herr, dir zu danken, oh Herr. Er kann es nicht abwarten, bis der Gottesdienst beginnt. So geht's euch wahrscheinlich auch. Ich kann's nicht abwarten. Wann bin ich endlich da? Schon die zweite rote Ampel. Der Feind will wohl eine rote Phase für mich machen. Nein. Du bist die ganze Zeit 70 gefahren und hast das schon über, bist deshalb mit 50 wärst du über grün geblieben. Ja, wir haben Beschwerde an die Stadt einreichen. Die sollen so diese 70 Intervalle einrichten. Okay, nein. So, verstehe. David sagt, nur Güte und Huld werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn lebenslang. Lebenslang. Ich kann dir etwas versprechen. Morgen wird deine Seele Hunger haben. Und übermorgen. Und jeden Tag, solange du hier bist. Und du wirst Durst haben. Manchmal sind Leute, sie trinken wenig. Aber wenn du wirklich auch körperlich anstrengend schaffst, dann trinkst du viel, richtig? Dann trinkst du viel, weil du viel ausschwitzt. Und wenn wir geistlich, seelisch viel arbeiten, viele Dinge tun und Dinge an uns herankommen und wo vielleicht auch Druck, Anfechtung, Schwierigkeiten, familiäre und sonstige berufliche, wirtschaftliche Probleme auf uns zukommen. Das zehrt an uns. Und dann muss man an solchen Tagen manchmal auch ein bisschen mehr trinken. Und ein bisschen mehr essen. Weil deine Seele muss doch zur Ruhe kommen. Und meine Seele ist nicht, kommt nicht eher zur Ruhe, bis sie Ruhe findet in Gott. Du, ich kann mit guten Worten, kann dir sagen, du, der Herr ist da, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Das ist so, als wenn ich dich mit Wasser nass spritze. Wenn ich heute Abend zu euch gesprochen habe, dann ist das so, dann habe ich vielleicht Tassen mit Wasser ausgekippt, vielleicht doch mal einen Eimer. Aber trinken musst du selbst. Du wirst nur äußerlich nass jetzt, durch das, was ich... Aber wenn du es aufnimmst, sagst Jesus, ich will trinken. Und ich lade dich jetzt ein, und dass wir gemeinsam essen und trinken bei Jesus. Amen. Ihn anbeten, denn er ist würdig. Würdig ist das Lamm. Würdig ist das Lamm. Würdig ist das Lamm. Und morgen braucht deine Seele das wieder. Vielleicht schon heute Abend. Es kann sein, dass auf dem Nachhauseweg, vielleicht kriegt da sich jemand in die Wolle. Jemand sagt dir, wir sind nach Hause gefahren, es war so ein schöner Gottesdienst und wir haben uns so in die Wolle gekriegt und der ganze, alles war vorbei und wir sind stinkig ins Bett gegangen. Also das meint nicht ungewaschen, seelisch stinkig. So, und das weißt du, man kann aber auch sagen, die Sonne ist zwar schon untergegangen, weil es ja nach Sonnenuntergang passiert ist, ich vergebe dem anderen. Aber trotzdem ist deine Seele durch diesen Akt in Mitleidenschaft gezogen worden. Sie ist in Mitleidenschaft gezogen. Und sie braucht jetzt einen frischen himmlischen Trunk. Dann geht entweder zusammen oder vielleicht, wenn es noch nicht dann klappt, alleine sagt, Herr, ich brauche deine Erfrischung. Meine Seele braucht Erfrischung. Herr, würdest du mich gerade jetzt neu erquicken? Du erquickst meine Seele, sagt David. Du erquickst meine Seele. Du erquickst meine Seele. Kommt doch her zu mir, alle, die ihr euch abmüht und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben. Komm doch zu mir, sagt Jesus. Ich bin doch der Erquicker. Wir sehen Altes Testament, der gute Hirte. Das ist Jesus. Neues Testament erklärt Jesus ganz offiziell. Dieser gute Hirte bin ich. Und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, sagt er. Auch Johannes 10. Ich bin der gute Hirte, er lässt sein Leben für die Schafe. Und er hat es bewiesen. Und wenn es nötig wäre, es ist nicht nötig, dass er nochmal stirbt. Aber wenn es nötig wäre, dann würde er es für dich und mich nochmal tun. Es ist aber nicht nötig. Aber es ist nötig, dass wir bei ihm trinken und bei ihm essen. Der Herr ist mein Hirte. Mir mangelt nichts. Mir mangelt nichts. Mir wird nichts mangeln. Und wenn dann Mangel kommt, dann gehen wir zum Herrn. Er füllt allen Mangel aus. Und dann ist es, ich sag mal, das geistliche, der geistliche Kühlschrank wieder leer. Dann gehen wir und, was sagt er, kauft bei mir ein, Offenbarung, kauft doch bei mir ein. Kauft bei mir ein, kommt. Kommt, esst, trinkt, sagt Jesus, bei mir. Amen. Halleluja.